Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von eurem Brettspiel-Podcast Lieblingsgegner. Ich sitze wie immer gegenüber von der Simone.
Und ich gegenüber vom Simon, der Hallöchen. Den Vorhang diesmal runtergerissen hat.
Ja, das ist gerade aus Versehen. Naja, gut.
Sprechen wir nicht drüber.
Ach Mensch. Ja, jetzt haben wir eigentlich unseren ganzen sonstigen Konsum schon abgefrühstückt. Aber dafür haben wir uns eben entschlossen, dass wir nochmal beim Brettspielregal ein bisschen nachlegen, ne?
Ja.
Das ist gut. Da werden wir noch mal in Möbelhäuser fahren.
In Möbelhäuser?
Ja, wahrscheinlich nur eins.
Na,
und werden dann ein bisschen mehr Platz haben, weil die Messe kommt ja auch irgendwann noch und wir brauchen ja Platz. Ich muss auch nochmal rigoros aussortieren. Das ist einfach so viel. Ich weiß nicht, ist dir das mal aufgefallen, wie viele Spiele wir zuletzt nur einmal gespielt haben?
Geht.
Ja, wir haben schon
haben wir
einige.
Viele nur einmal gespielt?
Boah, ich würde sagen, also zwischen so 7 bis 10 bestimmt. Wo wir dann aber auch ehrlicherweise ja nicht hier drüber sprechen.
Aber sind das welche, die wir nur einmal gespielt haben und dann weggegeben haben? Oder?
Auch, durchaus. Wir haben auch ein paar da noch liegen, wo wir uns drücken, davor noch eine zweite Partie zu spielen.
Ja, aber dann würde ich es auch lassen, ehrlich gesagt.
Ja, und das ist das Ding. Was macht man mit den Dingern? Ja, also das ist ja etwas, das kennen wir alle. Ja, wir haben ja alle nur begrenzt Zeit, auch wenn, ne, ihr hört ja diesen Podcast und wir spielen ja wirklich sehr viel. Aber es ist ja trotzdem, wenn ein Spiel einem erstmal nicht gefällt, dann sinkt es natürlich auch nicht unbedingt in der Gunst dadurch, noch ein zweites Mal auf den Tisch zu kommen. Und
das war ein komischer Satz.
Ja, mag sein, aber es ist ja schwierig. Also man möchte ja auch den Spielen dann nochmal eine Chance geben, aber so richtig investiert ist man häufig dann wieder nicht. Und manche Spiele schaffen es dann komischerweise doch, auch wenn sie definitiv ihre Schwächen haben, dann häufiger auf den Tisch zu kommen. Heute haben wir auch ein Beispiel dafür da.
Ja, aber das sind ja dann eher kürzere Spiele, würde ich mal sagen.
Ja.
Weil wenn du jetzt so ein richtig langes Spiel hast und du merkst nach einer Partie, boah, das macht uns echt nicht so wirklich viel Spaß, dann ist das ja absolute Verschwendung, das einfach nochmal zu spielen, wenn es lange dauert.
Ja, und es einem nicht gefällt. Ja,
also deswegen finde ich das jetzt, also ich finde das nicht so abwegig. Und nee, die man halt trotzdem nochmal probiert, sind ja eher kürzer.
Es ist auch gar nicht abwegig. Es zeigt aber auch, warum wir jetzt heute und in der Folge auch letzte Woche einfach auch nochmal andere Spiele ausgepackt haben, wo wir wussten, die sind Garanten, die gefallen uns oder wenigstens einen von uns beiden. Und auch heute haben wir wieder tolle Spiele dabei. Es ist etwas vom Tokyo Game Market dabei? Nicht wirklich, tatsächlich. Wobei, ich glaube, der eine Titel ist zumindest zu der Zeit erschienen und der anderen Titel habe ich von einem Shop gekauft, der auch Tokyo Game Market Neuheiten hatte. Also vielleicht ist es ein Reprint. Ich kann es nicht sagen. Es ist auf jeden Fall natürlich wieder voll von asiatischen Spielen heute und ich bin sehr gespannt, ob ihr davon schon mal gehört habt. Aber wir beginnen mal mit dem wohl gewöhnlicheren Spiel und zwar Wizards of the Grimoire. Und ich würde dazu sagen, es ist vielleicht eins der ja, magischen Spiele, wo wir Zauberer verkörpern oder auch Zauberinnen, wo ich sagen würde, das fühlt sich auch ein bisschen so an, als wären wir Zaubern. Das Ganze ist von Cole Benning designed und von Joe Benning. Und die beiden haben tatsächlich auch bisher nur dieses Spiel und die Erweiterung dafür designed. Und das Ganze war ein Kickstarter, der schon 2022 rausgekommen ist. Die Erweiterung ist tatsächlich letztes Jahr erschienen und ist auch bei uns dann gut auf den Tisch gekommen. Ist ein 2-Personen-Only-Spiel mit 20 bis 40 Minuten Spieldauer angegeben. Im Kennerspielbereich und ab 10 Jahren gibt es auch bisher leider nur auf Englisch.
Ja, und was wir in dem Spiel machen ist, wir sind rivalisierende Zauberer, die sich gegenseitig ihre Zaubersprüche um die Ohren hauen. Und das Spiel läuft so ab, wenn man dran ist, sucht man sich einen Zauberspruch aus der Mitte aus, den man in sein Repertoire aufnimmt. Man hat Platz für bis zu 6 Zaubersprüche. Wenn man mehr möchte oder andere möchte, muss man austauschen irgendwann. Dann darf man Mana abräumen von den Zaubersprüchen und teilweise dadurch aktivieren. Im Anschluss zieht man neue Mana-Karten, die man zuweist an die Zaubersprüche und die eben somit Mana versorgt. Und da gibt es unterschiedliche Arten von Zaubersprüchen. Wir haben auf jeden Fall Schadenszaubersprüche, wir haben Utility und was ist das dritte?
So Mana-Generierungssprüche, genau, kann man sagen.
Und es gibt auch noch verschiedene Aktivierungsmöglichkeiten. Es gibt Zaubersprüche, die aktiviere ich, indem ich Mana drauflege. Es gibt Zaubersprüche, die sind so lange aktiv, wie Mana drauf liegt. Und es gibt Zaubersprüche, die werden aktiviert, wenn Mana von denen entfernt wird. Also am Anfang des Zuges. Und damit versuche ich eben meinem Gegner Schaden zu machen, beziehungsweise mir mehr Mana-Karten zu holen, um mehr Zaubersprüche zu aktivieren oder Zaubersprüche schneller wieder frei zu machen, damit ich sie erneut aktivieren kann. Und am Ende des Zugs darf ich noch eine Mana-Karte von meiner Hand abwerfen und Schaden machen mit der. Denn die sind bedruckt mit Zahlen von 1 bis 4 und ich mache dann so viel Schaden, wie draufsteht.
Die 4 ist natürlich sehr selten.
Die 4 ist natürlich seltener und es ist manchmal auch wichtig für den Zauberspruch, welche Mana-Karte ich da hingelegt habe. Es gibt zum Beispiel Zauber, die machen Schaden, wenn Mana-Karten entfernt werden und wenn eine 4 entfernt wird, macht der Zauberspruch dann 4 Schaden statt nur einem. Genau. Und dann ist der andere dran, macht seinen Zug. Wir haben von Anfang an 50 Lebenspunkte und wer als erstes K.O. ist, hat verloren. Und das
eigentlich
ist das ganze
sehr
Spiel. Sehr, sehr simpel.
Ja, es gibt zwei Sachen, die mir an dem Spiel außerordentlich gut gefallen. Das eine ist das Spielgefühl, weil es sich, wie ich schon am Anfang sagte, wirklich so anfühlt, als würden wir irgendwelche Zauber wirken. Warum ist das so? Weil wir eben unsere Mana-Karten als Ressourcen auf die Zauber spielen. Und wir sagen so, ich aktiviere jetzt den Zauberspruch und mache so und so viel Schaden oder ich hole mir darüber noch eine Mana, noch mehr Mana und kann dann den aktivieren und mit dem hole ich mir dort was zurück. Es fühlt sich einfach total schön an, weil dieses Engine-Building zu dem Thema sehr gut passt. Das andere, was ich überragend finde, ist diese Cooldown-Mechanik, dass wir immer gucken müssen, wie aktivieren wir wann welchen Zauberspruch, weil das ist extrem wichtig. Ein Zauberspruch, der stark ist, braucht mehr Mana, braucht also auch längere Zeit, um wieder aktiviert zu werden. Das habe ich in Brettspielen so sehr wenig bisher gesehen, diese Cooldown-Mechanik, dass man dann sagt, okay, ich aktiviere das, aber in den nächsten zwei Zügen kann ich ihn halt nicht mehr aktivieren. Dann kommt es auch mal dazu, dass ich vielleicht einen starken Zug mache und ein paar weniger starke Züge hinterher. Und es fördert natürlich auch das Engine-Building, dass ich dann einen Zauberspruch mir vielleicht nehme, wo ich dann von einem Zauberspruch, wo viel drauf liegt, mir was runternehmen kann und die wieder auf die Hand bekomme. Und das finde ich bei dem Spiel richtig toll. Es sieht auch wirklich toll aus. Und die Fülle an Zaubersprüchen ist einfach immens. Also auch ohne Erweiterung, würde ich sagen, hat man da erstmal genug Content, weil man ja eben nur so 6 Zaubersprüche vor sich liegen hat. Ja, man tauscht ab und zu mal aus, aber man sieht wirklich einen Bruchteil der Karten in der Partie und findet sofort eigentlich eine gute Engine für sich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das ist für ein Engine-Building geht das super schnell, dass man sich auch die Engine aufgebaut hat.
Ja, auf jeden Fall. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, sich da nochmal anzupassen. Wenn man dann irgendwann merkt, eine Karte passt doch nicht so ganz rein, kann man die ja austauschen. Oder wenn man merkt, da ist jetzt plötzlich eine ganz super dolle Karte in der Mitte aufgedeckt worden. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und man kann sehr viel miteinander kombinieren, was gut funktioniert. Also ich würde sagen, die meisten Karten funktionieren ganz gut miteinander.
Ja.
Und ich finde halt auch eine Stärke ist halt eben, dass man so viele Karten zur Auswahl hat. Also wir haben ein riesen Deck an Zaubersprüchen. Du hast immer andere Zaubersprüche. Also du spielst nicht zweimal hintereinander mit derselben Engine.
Nicht mal annähernd.
Nicht mal annähernd. Und das finde ich ganz cool, dass du eben so viel Abwechslung drin hast und dann auch dazu gedrängt wirst quasi, diese Abwechslung zu nutzen. Also du kannst nicht in eine Blaupause quasi immer drauflegen und die nachbauen. Das funktioniert in diesem Spiel nicht und das ist auch gut so.
Genau, und wir hatten ja heute auch eine Partie da, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich wollte die ganze Zeit mehr Attack-Zauber haben.
Ja, aber hatte ich alle.
Ja, und es wurden auch nicht genügend mehr aufgedeckt. Also wir hatten dann doch eine Auslage, mit der wir beide dann auch klarkommen mussten.
Ja.
Und man muss dann das Beste irgendwie draus machen, aber das Spiel hat am Anfang so eine kleine Hürde, finde ich, weil man ja auch dann die ausliegenden Karten alle erstmal lesen muss. Das ist vielleicht für manche Leute auch anstrengend. Aber danach flufft es komplett durch. Ne? Also du kennst die Karten, die in der Mitte liegen, du aktivierst deine Karten, liest dann immer nur die neue, die aufgedeckt wird. Und danach geht das Spiel ja auch relativ flüssig und relativ gut voran. Und selbst wenn man nachher verliert, fühlt man sich eigentlich trotzdem so, als hätte man vielleicht gewinnen können, weil man ja eine gute Engine aufgebaut hat. Ja, findest du ein sehr belohnendes Spielgefühl auch.
Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, auf jeden Fall. Also gefällt mir auch ganz gut.
Und ein großer Vorteil ist auch, die Erweiterung passt sogar gesleeved noch mit in die Grundbox rein. Was
und
auch
sorgt natürlich
cool
für noch mehr Abwechslung in den Zaubersprüchen. Also es ist natürlich so, dass man dann vielleicht einzelne Zaubersprüche kennt, aber es ist nicht so wie bei, weiß ich nicht, bei Mindbug oder so, wo man dann weiß, okay, es gibt den Zauberspruch, auf den könnte ich mich vorbereiten, genau. Sondern es ist so viel zur Auswahl, es ist so zufällig, was da im Spiel ist. Du musst dich immer an die Gegebenheiten anpassen und das macht natürlich Spaß.
Ja. Hab geguckt, es ist im Dezember 2023 bei uns zum ersten Mal sogar auf den Tisch gekommen. Also auch schon bei uns ein Dauerbrenner, könnte man sagen. Ein schönes Spiel, ja. Das war
sehr schön.
Tatsächlich Wizards of the Grimoire und die Erweiterung Shifting Sands mit reingepackt. Dann machen wir weiter mit einem Spiel, was uns zugegebenermaßen ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Denn Nebula Colors ist ein neuer Titel, der bei Playty Games erschienen ist, also der koreanische Verlag, den ich immer wieder auf dem Schirm habe, der auch so tolle Sachen gemacht hat wie Orapa und so weiter. Und die haben ein weiteres Zwei-Personen-Spiel rausgebracht und das ist von Marceline Leimann. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Kommt, glaube ich, aus New York, also wird es wahrscheinlich Marceline Leimann heißen. Ja, und die hat das Spiel designt. Das ist ein Zwei-Personen-Only-Spiel. 25 bis 30 Minuten Spieldauer ist das angegeben, ab 8 Jahren. Und man könnte es eigentlich als Set-Collection-Spiel bezeichnen, das aber so ein paar ungewöhnliche Sachen drin hat. Denn ganz ehrlich, das Spiel gut zu beschreiben in kürzer Zeit, das fällt mir gar nicht so einfach.
Naja, also...
Du merkst
wie
es
soll
selber
man's
jetzt.
Beschreiben?
Ja,
wir versuchen Kartensets zu bilden aus gleichen Kartenzahlen oder Straßen in übereinstimmender Farbe. Und wenn man dran ist, zieht man aus der Mitte von einem verdeckten Stapel zwei Karten. Eine behält man, die andere legt man entweder links oder rechts auf einen offenen Ablagestapel, der auch so aufgeschiftet wird, damit man alles sieht, was da liegt. Man kann aber auch irgendwann zu Beginn seines Zuges entscheiden, man nimmt einen von diesen beiden Stapeln komplett auf die Hand und versucht dann auszulegen. Und zwar Paare, Drillinge, Vierlinge müsste auch noch gehen. Oder halt eben Straßen. Und wir haben vier unterschiedliche Farben und versuchen, damit Punkte zu machen. Und zwar sind die aber unterschiedlich viel wert, beziehungsweise haben die alle so eine Art Grenze, die wir überschreiten müssen, damit die überhaupt Punkte geben. Das ist bei der grünen Farbe, müssen wir mindestens drei Karten gespielt haben, damit die uns Punkte bringt.
Gibt aber auch nur vier in dem ganzen Deck.
Es gibt aber auch nur vier grüne Karten in dem ganzen Deck. Und ich glaube, die gibt uns vier Punkte, die Farbe, würde ich mal vermuten. Das heißt, das Dreier-Set gibt uns eine bestimmte Anzahl Punkte. Wenn wir noch mehr Karten aus dieser Farbe spielen, kriegen wir Bonuspunkte. Bei Gelb brauchen wir, glaube ich, vier Karten und kriegen dann Punkte. Bei Blau brauchen wir fünf Karten und bei Lila brauchen wir schon sechs Karten, um überhaupt Punkte zu machen. Und für jede Karte, die wir noch mehr haben, kriegen wir noch mal mehr Punkte. So, unser Ziel ist es dann, irgendwann vor uns fünf Punkte ausliegen zu haben. Dann können wir das Spiel beenden und bekommen einen Siegpunkt. Und wir versuchen, vier Siegpunkte zu sammeln, dann haben wir das Spiel gewonnen. Wir können uns aber auch entscheiden, weiterzumachen und so lange zu spielen, bis wir 10 Punkte ausliegen haben, bevor der gegenüberliegende Spieler es geschafft hat, 5 Punkte zu schaffen. Dann würden wir 2 Siegpunkte bekommen. Wenn wir es aber nicht hinbekommen, der andere kriegt 5 Punkte, bevor wir 10 erreicht haben, dann kriegt der andere einen Siegpunkt. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wie wir Minuspunkte bekommen. Also es ist vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar, aber das ist eigentlich das ganze Spiel. Und wir versuchen eben, immer passende Karten zu sammeln.
Genau, also wichtig ist da nochmal hinzuzufügen, dass die Kartennummern den Farben zugehörig sind. Also 1, 2, 3, 4, 5 gibt es nur in Lila. Dann gibt es 6, 7, 8 9 nur in Blau zum Beispiel. Also
ja.
Es gibt von jeder Farbe auch unterschiedlich viele, was auch dann diese Wertung eben ja aussagt. Und die Karte, die wichtigste Regel ist ja, wenn ich einen Kartenstapel nehme aus der Mitte, dann alle Karten, die ich aber nicht in ein gültiges Set einfüge, kommen als Minuspunkte. Alle drei Karten, also alle drei Karten gibt einen Minuspunkt, ja, den sie wieder aufholen muss. Und das ist eigentlich auch das interessante Element an diesem Spiel, ist dieser Stapel in der Mitte, weil ich immer versuche, dem anderen möglichst irgendwie seine Kombination zu verbauen, aber selber meine Karten gut zu sammeln. Ich kann auch Karten direkt aus meiner Hand als Set ausspielen, wobei das weniger vorkommt. Man kann natürlich auch Sachen sich ein bisschen vorher auf der Hand sammeln und dann spielen, wenn man merkt, okay, der andere ist kurz davor zu gewinnen oder möchte vielleicht auf die 10 Siegpunkte gehen, wobei das leider sehr wenig passiert ist. Also diesen Auswahlmechanismus, mit dem ich ziehe Karten, lege sie auf den Stapel, was so auch schon ein bisschen angelehnt ist an I Cut You Choose im abstrakten Sinne, das finde ich ganz cool. Der große Negativpunkt bei diesem Spiel ist für mich die Dauer. Ne, es steht auch drauf 25 bis 30 Minuten und das trägt für mich nicht dieses Spiel.
Das Problem ist halt, wir sind sehr, 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 sehr selten in diesem Spiel in die Situation gekommen, dass man überhaupt so viel besser als der andere war, drüber nachzudenken, auf die 10 Punkte zu gehen.
Ja, weil es halt auch ein Risiko ist, ne?
Weil es ein wahnsinniges Risiko ist. Das heißt, man hat sich eigentlich immer mit diesen 5 Punkten und damit einem Siegpunkt zufrieden gegeben. Und gerade unsere letzte Partie ist dann, die ist wirklich vor sich hergedümpelt.
Ja, weil
und es stand am Ende 3-3.
Ja.
Also wir haben wirklich 7 Runden gespielt, bis halt jemand von uns gewonnen hat. Und auch die Runden an sich haben teilweise lange gedauert.
Eine halbe Stunde war schon auch durchaus mal der Fall, ne? Bei uns beiden.
Ja, und dafür hat das Spiel nicht getragen.
Ja.
Es ist schwierig. Also ich weiß auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also irgendwie, mir gefallen Dinge an dem Spiel, aber so insgesamt gefällt es mir halt nicht so wirklich.
Es ist halt für mich dann von der Spiellänge nicht so rund. Na, also wenn man bedenkt, dass wir in einer halben Stunde auch locker einen Eurogame mittlerweile runterspielen könnten, dann weiß ich nicht, warum ich das dann spielen sollte, weil ich mag den generellen Game Loop, finde ich ja nicht schlecht. Ich finde es auch, hat ja auch interessante Entscheidungen zwischendurch. Nur das Problem ist, das ist ein Spiel, das darf für mich nicht länger als eine Viertelstunde dauern.
Ja.
Und das Spiel limitiert sich da aber nicht so richtig. Sondern das Spiel sagt, selbst wenn du 3-0 führst, kannst du noch 4-3 verlieren. Und das gibt so ein, ich weiß nicht, also da hätte man, also wenn es die Hälfte der Spieldauer hätte, dann wäre es für mich auch ein deutlich besseres Spiel. Und da hätte ich auch mehr Motivation, das auf den Tisch zu bekommen. Es fühlt sich aber dann an bei so einer 3-3-Runde und wir haben es jetzt 4-mal insgesamt auf den Tisch gebracht. Aber bei einer 3-3-Runde fühlt es sich so an, als hätte ich gerade 7 Partien dieses Spiel gespielt.
Ja, hast du ja dann auch.
Ja, 7 Runden. Aber es fühlt sich dann eher an
wie
7 Partien von einem Absacker halt, von einem kurzen Absacker.
Ja.
Und das ist dann so, dass ich denke, ich möchte aber nicht gezwungen werden, das jetzt über 7 Runden zu spielen. Und das finde ich ein bisschen schade. Es ist auch häufig dann noch ein bisschen glückabhängig natürlich. Also wer eine 13 zum Beispiel zieht, das hat sich jetzt bei uns auch so gegen Ende so entwickelt. Gerade in den 7 Runden Spiel, da lernt man ja dann, hat man ja doch schon häufiger das Spiel gespielt, dass man die natürlich nicht auf den Stapel legt, sondern die auf der Hand behält und sammelt. Und wenn das beide machen, ja, ich weiß
dann
nicht.
Dann haben halt beide 2 Dreizehner und können damit nichts anfangen, weil man erst ab 3 ausspielen kann.
Genau, und wenn man Pech hat, zieht der andere aber 3 Dreizehner und kriegt dann einfach 4 Punkte geschenkt. Also auch das ist wieder so ein Element, wo ich sage, okay, das ist, weiß ich jetzt nicht, ob das so genau so sein sollte bei diesem Spiel. Es sind viele Sachen, die mir gut gefallen und ich finde auch die Überlegung, jedes Mal am Anfang des Zugs zu machen, ziehe ich jetzt nochmal oder nehme ich mir jetzt einen Stapel oder spekuliere ich drauf, dass die andere Person auch nochmal zieht und ich im nächsten Zug den Stapel bekomme, den finde ich richtig clever, den finde ich auch richtig gut von der Mechanik her. Und vieles drumherum fühlt sich dann so ein bisschen behäbig an und einfach sehr lang.
Ja.
Und von daher werde ich es wahrscheinlich dann auch wieder auf den Auszugstapel generell packen, weil ich auch keine Lust habe, es auf den Tisch zu bekommen und mich dann erstmal in der Option zu wägen, dass es vielleicht auch 30 Minuten dauern darf.
Ja, definitiv. Also ich stimme da vollkommen zu. Ich bin auch kein großer Fan. Es ist einfach zu lang und trägt sich nicht.
Aber es ist auch nicht komplett schlecht. Es ist so ein, man wünscht sich, es wäre anders. So ein bisschen.
Ja, wir haben ja auch schon beim letzten Mal drüber nachgedacht, wie man vielleicht das irgendwie anpassen könnte.
Ja.
Also von der Punktewertung, dass man dann sagt, man lässt diese Risikogeschichte komplett raus und spielt dafür ein Best of Three oder so.
Sie ist ja cool, wenn du eine gute Hand zusammengesammelt bekommst.
Ja, aber wie häufig
bekommst.
Ist das passiert?
Es ist zweimal. Zweimal in, wie viele Runden werden wir gespielt haben? 20 vielleicht? Ne?
Ja,
ungefähr.
Also es ist zweimal passiert.
Ja.
Und das ist halt einfach wenig.
Ja, und es war auch dann nicht der Reiz. Also es ist auch wenig, dass man dann gedacht hat, okay, dann spiele ich jetzt bis 10 und riskiere es.
Genau,
weil
und in den
du
beiden
weißt ja auch nicht,
halt
was der andere
nicht,
gesammelt hat.
Ja, und in, das wollte ich gerade sagen, in diesen beiden Runden, wo es passiert ist, war es aber auch nicht spannend, weil es da wirklich
5-0
war und dann das nächste Mal dran war, vorbei. Ja. Da war es auch kein Risiko.
Würde ich auch sagen, ja. Also insgesamt, Nebula Colors für uns eher ein mittelmäßiges Spielerlebnis. So würde ich das mal betiteln.
Ja.
Machen wir aber weiter mit einem asiatischen Spiel, ebenfalls für zwei Personen, was mich tatsächlich sehr überzeugt hat und ich glaube, dich hat es auch angefixt. Und die Rede ist von Lazy Bellboys. Das Ganze ist von Shibu, so heißt der Designer, der unter anderem auch, du wirst es vielleicht gar nicht wissen, aber Bitcoin gemacht hat. Das richtig tolle wunderbare Beat- bzw. Trick-Taking-Game, bei dem wir, während wir die Stichspiele-Runde machen, eigentlich festlegen, wie viele Stiche wir bekommen wollen. Richtig clever. Und Shibu hat auch das Thank You Santa gemacht, ein Weihnachtsstichspiel, was definitiv dieses Jahr auf unseren Tisch kommen muss in der Weihnachtszeit, Simon. Das ist doch wohl klar.
Ja, das ist klar. Aber jetzt haben wir Lazy Bellboys.
Genau, und Lazy Bellboys ist ein Spiel für zwei Personen. Mit 15 bis 30 Minuten Spieldauer ist es angegeben. Stichspielbereich angesiedelt. Das ist für Nichtspielende immer etwas schwieriger. Aber wenn man Stichspiele kennt, ist es eigentlich auch recht simpel zu verstehen. Und es ist auch ein Stichspiel. Genau. Aber das Besondere ist, dass die Handkartenwerte sich ändern können.
Genau, denn wir haben ganz besondere Karten. Wir haben drei Farben und haben im Spiel immer 5 Karten jeder Farbe drin. Und die sind sehr besonders. Wir kriegen die am Anfang ausgeteilt, haben jeder 7 Karten auf der Hand. Und wir dürfen die Position nicht verändern. Wir dürfen nur entscheiden, wollen wir die nach rechts auffächern oder nach links auffächern. Je nachdem entscheidet sich ja dann natürlich dadurch, an welcher Position welche Karte steht. Und dann habe ich so tolle Karten, da steht dann zum Beispiel drauf halb. Das heißt, ich schaue bei dieser Karte, an welcher Position steht die Karte, und halbiere das. Und das ist dann der Wert der Karte. Ich habe auch ein X beispielsweise. Da gucke ich dann einfach, an welcher Position ist gerade in diesem Augenblick diese Karte. Das ist der Kartenwert. Oder X mal 2. Dann muss ich das mit 2 multiplizieren. Oder vielleicht sogar X hoch 2. Und muss dann natürlich die Position mit sich selber multiplizieren. Und das ist dann mein Kartenwert.
Und das ist super. Also es klingt jetzt sehr kompliziert. Ich finde, es ist tatsächlich sehr easy.
Es hält sich in Grenzen. Du hast ja nur Kartenpositionen von 1 bis 7.
Genau, du hast ja nur 7 Handkarten.
Du bewegst dich jetzt nicht in so einem riesigen Zahlenraum, sondern ich finde, es ist recht übersichtlich.
Ja.
Das kriegt man ganz gut hin. Und ja, wir spielen dann dieses Stichspiel. Wir haben eine Bedienpflicht. Und müssen dann immer aussagen, wenn wir die Karte ausspielen, welchen Wert diese Karte hat. Der die höhere Zahl gespielt hat, egal ob bedient oder nicht, der bekommt die beiden Karten zu sich. Und jetzt gibt es noch einen ganz besonderen Clou. Wir spielen so Pagen im Hotel, die ganz besonders faul sein wollen. Und wollen am Ende die wenigsten Karten vor uns ausliegen haben. Das heißt, wir wollen die wenigsten Koffer hochtragen, eigentlich.
Ja.
Und der Clou ist jetzt, es gibt ja von jeder Farbe 5 Karten. Wenn ich von einer Farbe am Ende des Spiels alle Karten habe, dann darf ich die einfach meinem Gegenüber zuschieben. Wenn ich von 2 Farben alle Karten habe, dann darf ich von diesen beiden Farben alle Karten rüberschieben. Wenn ich aber von allen Farben alle Karten habe, also ich habe am Ende alles vor mir ausliegen, dann habe ich Pech gehabt.
Mhm.
Und wer am Ende die wenigsten Karten hat, hat gewonnen.
Also versucht man tatsächlich eher nicht die Stiche zu gewinnen, aber zumindest mit ein oder zweien.
Also ja, ist das oder ganz zumindest von jeder Farbe zumindest eine Karte zu haben, ja, damit der andere die nicht rüberdampfen kann.
Und so versucht man dann geschickt, das Ganze zu spielen, vielleicht auch mal so ein bisschen zu bluffen. Man kann ja auch, es ist nur eine Karte raus, man kann auch so ein bisschen ausrechnen, wer hat welche Karte. Man weiß natürlich nicht, mit welchen Werten. Und das ist das Geniale an diesem Spiel. Diese Unberechenbarkeit kommt eben nur durch die Werte der Karten und der Reihenfolge, in der ich die Karten spiele. Und die Werte sind ja nicht nur am Anfang bestimmt, sondern die können sich ja während des Spiels ändern. Je nachdem, wie ich Karten spiele und wie ich meine Hand dann nachher auch runterspiele. Und das finde ich total genial. Und ich habe auch das Gefühl, je häufiger wir das spielen, desto besser werden wir auch beide in diesem Spiel. Ich glaube, wir würden jetzt uns beide würden wir denken, was haben wir denn da am Anfang gespielt?
Das kann gut sein.
Weil wir mittlerweile schon beide, wir sind auf dem gleichen Niveau auf jeden Fall. Es gewinnt immer der eine oder andere, aber es ist
ja
schon
so. Ja, das ist offensichtlich bei einem Zweispielerspiel. Es gewinnt immer der eine oder der andere.
Ja, aber es ist schon interessant. Also ich finde auch, das gewagt, ein Spiel zu machen, wo die Werte variabel sind. Mhm. Und ich verstehe, warum sie es in ein Zwei-Personen-Spiel gepackt haben, weil es, glaube ich, mit mehr Personen dann auch unübersichtlicher werden würde. Aber ich finde das richtig clever. Also,
ja, ich meine, du brauchst ja auch so einen gewissen Vertrauensvorschuss. Also,
ja, natürlich.
Du kannst ja super easy schummeln bei dem Spiel und sagen, oh, das ist jetzt aber eine 4. Und dabei ist das eigentlich eine 8.
Ja, aber es ist super interessant, weil auch jede Wertungsmöglichkeit oder jede Festlegungsmöglichkeit der Zahl auch nur einmal drin ist. Und ich muss dann halt gucken, okay, kriege ich vielleicht auch einen Stich mit einer Karte und kann dem anderen da was rausziehen von der Farbe, wo ich den Rest drüber dampfen kann und so. Also es sind viele Überlegungen, die ich treffe. Und es ist ein intensives Duell. Wird ja auch gespielt, bis jemand zweimal gewonnen hat.
Ja.
Und ich muss sagen, ich finde es richtig clever. Ich finde das ein ganz tolles Zwei-Personen-Stichspiel.
Ja, ich find's auch richtig clever. Ich finde vor allem cool, dass die Regeln halt so simpel sind und diese Spieltiefe einfach durch diese Art der Wertebestimmung entsteht. Und das finde ich auch sehr cool, weil wir das sonst in noch keinem Spiel hatten.
Genau, es ist total innovativ, ja.
Also finde ich auch super, super cool.
Und es dauert auch nicht so lange. Also wenn wir da jetzt mal schauen und nochmal den Vergleich auch zum Nebula Colors haben, dann ist eine Partie dort einfach deutlich kürzer. Ne? Also im Durchschnitt sind wir dabei 6 Minuten, je nachdem, ob es dann nochmal in eine Final Round geht beim 1:1 oder nicht. Aber ich sag mal, in unter einer Viertelstunde auf jeden Fall gespielt. Und das trägt dann auch wieder. Ne? Wenn ich das jetzt eine halbe Stunde spielen würde, würde ich auch sagen, nee, trägt jetzt nicht vielleicht die Spiellänge. Aber hier ist das ein schönes Ding, was wir auch easy einfach mal irgendwohin mitnehmen können, weil es halt in jede Tasche passt.
Was ich ja auch ganz cool finde, ist, dass es noch für jede Farbe eine Karte mehr gibt, mit einer weiteren Wertungsbedingung. Also ist jeweils die gleiche, aber dass man das Spiel dann so ein bisschen anpassen kann und immer wieder ein bisschen anders spielen kann. Es gibt zum Beispiel für jede Farbe jeweils eine 3. Das ist einfach immer eine 3. Kannst du immer festplanen, das ist eine 3. Oder das W finde ich auch besonders interessant. Das bestimmt sich dadurch, dass du rechnest 7 minus die Anzahl an Handkarten, die du zu dem Augenblick noch hast. Und das ist so interessant, weil eigentlich alle Karten im Verlauf des Spiels immer niedriger werden und das die einzige Karte ist, die immer höher wird.
Ja.
Und das ist auch eine ganz interessante Möglichkeit, dann am Ende vielleicht den letzten Stich zu bekommen oder eben diese Karte früh loszuwerden. Also finde ich spannend einfach, dass man da dann doch auch nochmal die Möglichkeit hat, das zu switchen.
Ja.
Und was ich auch mal interessant fände, wäre, ob man einfach komplett quasi wild spielen kann und sagen kann, ich mache für jede Farbe random die Karten rein, sodass ich vielleicht bei Rot habe ich 5 Wertungsmöglichkeiten, bei Blau habe ich vielleicht aber eine andere.
Mhm.
Das würde ich gerne mal testen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das in der Anleitung steht. Die Anleitung ist halt auch auf Koreanisch oder Japanisch.
Japanisch, ja.
Aber probieren könnte man es ja mal, ob man das wirklich so ein bisschen asymmetrisch noch gestalten könnte.
Ja, definitiv. Ja, ist ein sehr spannendes Konzept. Lazy Bellboys, leider nicht auf Deutsch erschienen. Wenn es auf Deutsch erscheint, dann als faule Klingeljungen auf jeden Fall.
Die faulen Klingeljungen oder die faulen Belljungen. Bellen, Hundegebell.
Achso. Ja, also Lazy Bellboys hat uns beide im Zwei-Personen-Stichspielbereich auf jeden Fall überzeugt, auch aufgrund der Knackigkeit und des Spielgefühls. Ja, und dann haben wir jetzt noch ein Spiel, was wir auch seit langer Zeit mal wieder aus dem Regal gezogen haben und was auch wieder ein Kickstarter war, der vor ein paar Jahren erschienen ist, 2024 um genauer zu sein. Mittlerweile in der deutschen Sprache auch bei Hoch verfügbar, und zwar geht es um Avant-Card. Das ist ein Spiel von Mary Flanagan und Max Seidman und ist ein Deckbuilding meets Uno-Spiel, würde ich sagen, für 1 bis 5 Personen mit 25 bis 35 Minuten Spieldauer angegeben, ab 8 Jahren. Und ich würde auch sagen, es ist schon ein sehr einsteigerfreundliches Deckbuilding-Spiel.
Ja, aber es ist ganz nett. Wir starten jeder mit einem fast identischen Kartendeck. Wir haben identische Zahlen drin, aber die Farbaufteilung ist ein bisschen unterschiedlich. Und wenn wir dran sind, wir sind immer gleichzeitig dran, wir ziehen 7 Karten auf unsere Hand und versuchen, die möglichst alle auszuspielen. Und zwar legen wir eine Kartenreihe aus und dürfen quasi eine Karte immer dazu spielen, wenn die entweder die gleiche Zahl hat oder die gleiche Farbe. Und versuchen so, eben unsere ganzen Karten auszuspielen in einer möglichst langen Kette. Wenn wir mindestens 6 Karten ausgespielt haben, bekommen wir einen Award. Das sind quasi die Siegpunkte fürs Spielende, wie das Spielende auch ausgelöst wird. Und pro Karte, die wir ausgespielt haben, bekommen wir einen virtuellen Dollar. Und mit diesen Dollarn können wir uns weitere Karten kaufen, mit den Zahlen 2 bis 7 in ganz unterschiedlichen Farben. Und eine 2 kostet 2, eine 3 kostet 3, eine 4 kostet 4 und so weiter.
Eine 5 kostet 8. Nein, natürlich nicht.
Nee, natürlich nicht. Das wäre ja wild. Diese Karten, die wir uns kaufen, die haben auch alle noch Effekte. Wir haben unterschiedliche Effektsets auch in dem Spiel. Das kann davon gehen, dass wir mehr Geld bekommen oder Karten ziehen dürfen, wenn wir ausspielen, um noch mehr Karten auszuspielen oder die Ziffer anpassen, bei einer 4 zum Beispiel. Genau. Und was wir noch machen können, wenn wir Karten kaufen, ist von dem Kartenstapel die oberste unter den Stapel legen, wenn wir eine andere Farbe zum Beispiel wollen. Und so versuchen wir natürlich, unser Deck möglichst so anzupassen, dass die Zahlen übereinstimmen oder die Farben oder beides, damit wir immer längere Ketten hinbekommen, immer mehr Awards bekommen und so möglichst das Spiel gewinnen.
Ja, es ist von mir ja eben auch bezeichnet worden als Uno meets Deckbuilding, und es ist ja auch so. Ne? Also bei Uno geht es darum, entweder die gleiche Zahl drauflegen zu können oder die gleiche Farbe. Und genauso ist es hier auch. Nur dass wir eben dann den Deckbuilding-Aspekt da vor allen Dingen so drin haben, dass wir Leute auch daran heranführen können, zu sagen, ey, konzentrier dich vielleicht mal auf 2 Farben und das funktioniert besser. Ist vielleicht aber auch selber zu erkunden. Ich hatte heute auch eine ziemlich crazy Combo, wo ich mit den Kombinationen der gekauften Karten komplett durch mein Deck durch konnte. War auch total crazy. Ich habe das Gefühl, hier sind durchaus gute Kettenzüge möglich und sie variieren auch noch sehr stark je nach Set. Also jedes Set konzentriert sich so ein bisschen auf was anderes und es sind auch mehrere gleich drin. Und das finde ich tatsächlich ganz clever, weil sie es so lösen, dass die Sets einfach durch Übersichtskarten in die Mitte gelegt werden, über den Stapel, wo wir kaufen können, und die Karten mit den Effekten einfach überhaupt gar keinen Text drauf haben. Das macht es auch total übersichtlich. Andererseits hat man natürlich dann auch den kleinen Nachteil, dass man dann doch schnell vergessen kann, dass die 3 ja diesen Effekt hatte. Auch da muss man dann dran denken.
Das stimmt, das vergisst man häufiger mal. Was ich auch cool finde, was wir jetzt nicht mehr nutzen, weil wir die Karten gesleeved haben, ist dass die in so kleinen Kartboxen drin sind, eigentlich die Karten, die man so aufklappt, sodass diese 2er, 3er, 4er, 5er und sowas, dass die so voneinander getrennt sind Und auch für die Effekte hat man eigentlich auch so kleine Boxen. Das war uns aber irgendwann zu doof, weil die sich immer so einrollen und mit gesleeften Karten ist ein bisschen blöd.
Ist auch sehr knapp dann, ja.
Genau, aber finde ich eigentlich eine coole Idee. Aber ja, ich würde dir zustimmen, es ist auch ein bisschen schade, dass die Effekte nicht auf den Karten stehen, beziehungsweise dass die nicht markiert sind einfach irgendwie, wobei die meisten Karten ja dann einen Effekt haben.
Also ich verstehe, warum sie es nicht draufdrucken, weil dann könntest du für jedes Set eine eigene Set von dreien beispielsweise haben. Das ist natürlich blöd. Ich finde es gut gelöst. Aber es ist natürlich, wenn du es jetzt in dem Bereich, wo es ja angesiedelt ist, Familienspiel eher. Also es ist ein sehr simples Spiel. Es bringt das Deckbuilding näher. Es ist jetzt nicht super komplex. Kannst auch mit Kindern spielen. Ist natürlich, weil auch dieses Konzept von UNO einfach super klar ist, ist es natürlich dann doch so, dass man gucken muss, dass man die Effekte nicht vergisst. Und mir ist heute auch passiert, dass ich bei einer dreimal vergessen habe, den Effekt auszulösen.
Mir ist das, glaube ich, auch passiert.
Aber das ist so ein einziger Nachteil, wo ich sagen würde, okay, ja, so eine Erinnerung auf der Karte fände ich gar nicht schlecht. Einfach ein kleines Icon. Hätte man machen können, definitiv.
Zumindest, dass man weiß, ist das jetzt ein Effekt, wenn ich quasi ausspiele oder für Geld oder so. Aber ich weiß nicht, ob das immer übereinstimmt von jedem
Set. Sie sind schon sehr unterschiedlich, die Sets.
Ich finde es aber natürlich cool, dass man jederzeit so sagen könnte, wir bringen einfach noch ein paar Effektkarten raus oder wir machen ein paar Print-to-Play-Effektkarten und du kannst sie einfach kombinieren. Das wäre natürlich, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber könnte man natürlich machen. Wäre sehr cool. Ich muss aber sagen, ich finde ansonsten das Kartendesign ziemlich cool, tatsächlich.
Ist
so dieses Artsy-Fartsy-Design und weiß ich nicht, ich finde das irgendwie optisch sehr ansprechend. Die Farben sind richtig satte Farben und dann diese Gesichter, die so drauf gemalt sind, dieses richtig künstlerische, das hat irgendwie was. Das finde ich sehr, sehr cool.
Oh, es gibt eine Fanmade-Erweiterung. Das ist ja cool.
Ja,
die
guck
müssen
mal,
wir ausprobieren.
Und sowas kannst du dann halt richtig easy machen.
Und
einfach dadurch,
das so
dass die
cool.
Karten so neutral sind.
Ja, und das finde ich toll. Also natürlich gibt es immer so eine ähnliche Richtung, wo es zu einer Karte irgendwie hingeht, aber es ist schon jedes Mal auch ein unterschiedliches Spielgefühl. Und das finde ich sehr cool. Also Avant-Card ist für mich auch ein Spiel, was ich jetzt auch Leuten empfehlen würde, die jetzt vielleicht mit Deckbuilding noch nicht so viel zu tun hatten und sagen, ich möchte irgendwie dieses belohnende Spielgefühl aber haben. Und wie gesagt, man muss darauf achten, dass die Effekte auch ausgeführt werden, also am besten dann mit Begleitpersonen oder sonstiges. Und ich tippe auch, dass es deshalb vielleicht nicht so diesen Anklang gefunden hat, den es vielleicht finden könnte. Aber ich find's trotzdem cool.
Wobei ich mich jetzt halt trotzdem frage, warum wir es so lange nicht mehr gespielt haben, weil es ist eigentlich echt ein cooles Spiel.
Wir haben einfach so viele gute Spiele im Regal, ja, dass das einfach häufiger passiert. Ne? Also wenn ich jetzt gucke, wir haben es, bevor wir es jetzt gespielt haben, haben wir es zuletzt dann 6-mal in einem Monat gespielt, ja, also das ist, ne, wir reden hier von einer Fülle an Spielen, die bei uns im Regal stehen. Und ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt ein Spiel ist, was ich jetzt jede Woche auf den Tisch bringen müsste. Aber es ist im Regal völlig zurecht geblieben. Also wurde heute nochmal überprüft, kann es irgendwie gehen oder bleibt es irgendwie im Regal? Und nein, das ist weiterhin ein gutes Spiel. Es fühlt sich auch im Jahr 2026 noch nach einem coolen Spielkonzept an. Und da bin ich auch immer froh, wenn wir dann doch nochmal nach Jahren ein Spiel aus dem Regal holen, wo ich mir sicher bin, das war doch eigentlich ganz gut, dass es dann auch bleibt, weil wir merken, ja, das war auch wirklich ganz gut. Weil häufiger gibt es ja auch mal den Fall, dass ein Spiel schlechter gealtert ist, als man es in Erinnerung hatte.
Ich kann es ja nur wiederholen. Ich habe ja schon mal vorgeschlagen oder schon mehrfach vorgeschlagen, dass wir uns quasi einmal von links nach rechts komplett durcharbeiten.
Ja.
Weil es immer so Spiele, wenn wir aussortieren, gibt es immer so Spiele, wo wir davor stehen, das müssten wir eigentlich nochmal spielen. Und dann spielen wir es aber nicht. Es kommt dann doch nicht auf den Tisch. Und eigentlich müsste man wirklich alle paar Jahre zumindest mal wirklich komplett von links nach rechts jedes einzelne Spiel einmal spielen und dann sagen, ob es bleibt oder nicht. Und ich glaube, dass einige ausziehen würden, wenn wir das machen würden.
Ja, natürlich.
Wo man dann wirklich direkt merkt, aber da haben wir doch das Spiel, das ist doch eigentlich viel besser.
Wobei wir natürlich auch das Problem haben, aber dadurch, dass wir häufig nur zu zweit spielen, sind natürlich die Spiele, die man jetzt zu dritt, zu viert spielen kann, möglicherweise,
die
müsste man dann skippen.
Die wären dann außen vor, aber die meisten Spiele von denen, die wir haben, die können wir zu zweit spielen und haben wir auch immer zu zweit gespielt.
Ja, komm, Challenge accepted, wir machen das. Wir machen das. Ich sehe jetzt auch gerade schon, ich habe auch Bock auf das Video Vortex.
Ich weiß auch, du hast Bock auf Coimbra und, ja, das, ja, und solche Sachen. Ne? Also hat ja auch den Vorteil, dass wir dann auch einfach Spiele spielen, wo ich vielleicht gar keinen Bock drauf habe und die du aber unbedingt nochmal spielen möchtest. Und dann hast du die Ausrede, weil du sagst, komm, wir haben doch gesagt, wir spielen von links nach rechts.
Und dann kann ich vor allen Dingen sagen, guck mal, das bleibt im Regal, weil ich finde es immer gut. Oder ich sag, jetzt darf es auch gehen.
Oder du sagst, ja, komm, ist wirklich nicht mehr so dolle.
Ja, wir
oder
müssen ja auch ein
mich,
bisschen Platz
habe ich mich dran satt gespielt? Kann ja auch sein.
Der Vorteil von Spielen, die man lange nicht mehr gespielt hat und wo man in die Regeln reinguckt, ist ja, dass man sich dann doch häufiger wieder recht schnell dran erinnert. Zumindest, wenn es nicht die übelst komplexesten Spiele sind.
Ja, man hat meistens zumindest eine grobe Idee.
Ja, aber jetzt haben wir ja doch auch ein paar Spiele wieder aus dem Regal geholt, die dann wieder häufiger auf den Tisch gekommen sind. Auch weit abseits von dem, was wir jetzt besprochen haben. Wo ich einfach sage, ich habe auch wieder Bock auf Agent Avenue, ich habe wieder Bock auf Mindbug wieder. Wir müssen einfach mal auch wieder die älteren Spiele auf den Tisch bringen. Und der Vorteil ist ja, wir haben über vieles hier noch gar nicht richtig gesprochen. Von daher,
genau,
warum,
hätten wir
warum
auch
nicht,
immer
ne?
weiter Stoff für den Podcast.
Genau. Und vielleicht habt ihr ja Avantcard auch noch zu Hause und sagt jetzt, oh ja, okay, jetzt motiviert er mich, das vom Pile of Shame zu holen. Ist unwahrscheinlich, aber vielleicht. Wer weiß.
Wer weiß.
Wenn ihr uns jetzt noch eine Nachricht schreiben wollt, ob zu Avantcard, was wir gerade besprochen haben, oder zu etwas anderem, dann könnt ihr das gerne machen. Die Links dazu sind in der Beschreibung der Folge verlinkt. Über Mail oder Instagram könnt ihr uns gerne kontaktieren. Da freuen wir uns sehr. Gerne eine Bewertung da lassen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Und wenn ihr Bilder zu den Titeln sehen wollt, die wir in der Folge besprechen, dann müsst ihr bei
doch.
Instagram vorbeischauen.
Genau, guckt doch einfach mal bei Instagram rein.
Ja, und dann würde ich sagen,
gibt sich Mühe.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns alle eine schöne Woche hoffentlich und dann hören wir uns in der nächsten.
Genau, bis dahin.
Ciao.
Tschüss.